Herr Pollmer, wenn dieses Klonfleisch, dieses sogenannte Klonfleisch, tatsächlich in die Supermärkte kommt, würden Sie denn dann ein solches Schnitzel auch essen?
Also ehrlich gesagt, ich hätte damit kein Problem, weil beim Klonen stellen Sie ja, wenn Sie so wollen, einen Zwilling her. Und ob Sie den einen Zwilling oder den anderen Zwilling in die Pfanne hauen, das spielt am Schluss keine Rolle. Wenn Sie klonen ja schon, wenn Sie einen Garten haben und Sie haben da drin ein paar Erdbeerpflanzen und nun tun Sie die Ausläufer abtrennen und nochmal wieder neu einpflanzen. Dann haben Sie die Erdbeere geklont und dann essen Sie danach Klonerdbeeren.
Einige Kritiker sagen aber, dass durch das Klonen auch es zu kleineren genetischen Veränderungen kommt, die dann auch das Fleisch und die Tiere betreffen können. Ist das aus Sicht des Verbrauchers nicht gefährlich?
Das ist natürlich rasend gefährlich, wenn es zu genetischen Veränderungen kommt. Ja sicher, wenn Sie züchten, dann kommt es immer zu genetischen Veränderungen. Das ist der Sinn der Züchtung. Bei jeder Kreuzung gibt es nachher eine neue Mischung, die Sie vorher nicht vorhersehen können. Die minimalsten Änderungen überhaupt haben Sie beim Klonen, weil es fast identisch ist. Auf der einen Seite regen Sie Menschen auf über die Gentechnik, weil da was verändert wird. Dann auf der anderen Seite hat man was gegen das Klonen, weil da praktisch nichts mehr verändert wird. Ja, wo bitte soll dann der Maßstab sein?
Jetzt frage ich mich immer, wie weit die Wissenschaft eigentlich ist, wenn es darum geht, das Risiko abzuschätzen. Wenn wir mal in die USA schauen, da gibt es gerade einmal 600 geklonte Tiere. Reicht das für Studien aus, um wirklich Entwarnung zu geben? Oder bräuchte es da nicht noch umfassendere Studien, damit man wirklich sicher gehen kann?
Schauen Sie, Sie können dann auch einen kleinen Schritt weitergehen. Wenn da ein Risiko mit verbunden ist, dann ist womöglich auch der Kot der Tiere ein Risiko. Wenn Sie damit dann Ihren Salat düngen, dann wird der Salat zum Risiko. Ist die Frage, welche Risikowahrnehmung wir haben, ob wir sagen, gut, das sind Tiere, die sind munter, die sind lebendig, denen geht's gut, die vermehren sich fröhlich und die werden nachher geschlachtet und zur Wurst verarbeitet, also die Nachkommen davon, ob man da sagt, oh, da können Risiken drin sein oder ob man nicht vielleicht auf die Dinge schauen, wo wir wissen, dass wir Risiken haben, wo wir Vergiftungen haben, wo wir auch vielleicht mal einen Todesfall haben. Ich denke zum Beispiel daran, dass die Kartoffelschale, die Randschichten der Kartoffel zum Beispiel Alkaloide enthält, die vor allem für Kinder ziemlich giftig sind. Und wenn man dann hergeht und Kartoffeln mit Schale verfüttert, dann geht man ein erhebliches Risiko ein. Aber das Merkwürdige ist, das wird nicht als Risiko wahrgenommen. Es kann Ihnen niemand garantieren, dass wenn Sie nachher über die Straße gehen, wenn die Sendung vorbei ist, dass Ihnen nicht ein Meteorit auf den Kopf fällt. Und Sie können viele Studien machen und Sie werden das Risiko niemals ausschließen können.
Sie haben es gesagt, die Verbraucher sind ja äußerst skeptisch, wenn es um dieses Klonfleisch geht und lehnen in Umfragen solches Fleisch auch ab. Wenn das Image denn so schlecht ist, was hat die Industrie eigentlich davon?
Es ist eine Erweiterung der Züchtungsmöglichkeiten und in dem Moment, wo Sie zum Beispiel irgendein Rennpferd haben, das viele Preise gewinnt, dann wird natürlich seitens der Besitzer versucht, davon einen Klon herzustellen, also eine identische Kopie, um damit in Zukunft auch nochmal Geschäfte machen zu können. Oder auf der anderen Seite, wenn Sie einen Zuchtbullen haben, dann versucht man davon Kopien zu bekommen, damit man eben bei den Nachkommen oder denen ihren Nachkommen, das geht ja dann schon die zweite Generation hierbei, damit man da eine höhere Milchleistung hat oder eine bessere Fleischproduktion, dass man also mit weniger Futter mehr Fleisch bekommt. Das bedeutet natürlich dann auch eine günstigere Ökobilanz.
Wenn Sie sagen, auf dem Teller wird das Fleisch genauso aussehen, genauso schmecken, genauso riechen, mehr oder weniger ist es auch unbedenklich, müsste es denn dann nicht dennoch gekennzeichnet werden, damit der Verbraucher wenigstens Bescheid weiß?
Das Problem ist, wenn der Verbraucher etwas nicht will, kann man es ihm nicht als Speise anbieten. Wenn der Verbraucher Ekel oder Angst empfindet, weil entsprechende Kampagnen da sind oder weil die Experten kriegen in den vergangenen Jahrzehnten zu viel gelogen haben, dann hat man nachher natürlich ein Problem. Und da nützen auch Unbedenklichkeitserklärungen nicht. Man kann problemlos zeigen, dass gebratene Vogelspinnen unbedenklich sind. Es gibt Völker, die schmeißen sich weg dafür, wenn sie sowas zum Essen bekommen. Das finden die wahnsinnig toll. Das ist also ein Genussmittel für die. Man kann problemlos ein Gutachten machen, dass das eine vollwertige Speise ist, voller Insekten, Vitamine, fettarm und Eiweiße und Ballaststoffe in Form von irgendwelchen Härchen und sowas. Und trotzdem wird das nicht mal der Experte essen wollen. Das heißt, das ist dabei natürlich immer zu berücksichtigen, zu akzeptieren. Und wenn der Kunde etwas nicht will, darf man es ihm nicht ins Essen mischen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass man nicht Dinge dämonisieren soll, mit denen relativ wenige Risiken, selbst im ungünstigsten Fall, praktisch so gut wie keine Risiken verbunden sind, während andere Dinge, die relativ riskant sind, einfach akzeptiert werden, als gesunde Ernährung propagiert werden und Ähnliches. Schauen Sie sich mal die Ergebnisse an, die wir zum Teil mit Vitamintabletten haben. Da, wenn ich die Wahl zwischen einem Klonfleisch habe und diesem Zeug, ich muss Ihnen ehrlich sagen, da esse ich lieber ein Stück Fleisch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Das war Udo Pollmer, Lebensmittelchemiker und Fachbuchautor zum Thema Ernährung, zum Thema Klonfleisch.